So, die Predigt hat die Überschrift Das fehlende Puzzleteil und ich lese uns dazu einen Text aus dem Römerbrief 12. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, ihr lieben Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht. Seid und bleibt ehrlich und bescheiden, im Urteil auch über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und ein jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Und wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, setze sich ganz für sie ein. Und wer sich um die Menschen in Not kümmert, soll es gerne tun. Eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, so sollt ihr das Gute lieben. Seid herzlich, in herzlicher Liebe miteinander verbunden, in gegenseitiger Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig, lasst euch von Gottes Geist ganz durchdringen und dient Gott dem Herrn. Für diese Predigt gibt es eine Gebrauchsanweisung und die lautet, bitte jeder hört die Predigt für sich selbst. An dem Abendmahl, am letzten Abendmahl, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger alle sofort, der Petrus, der hat die größte Klappe. Wisst ihr, was alle Jünger gesagt haben? Bin ich es, Herr. Bin ich es, Herr. Und heute auch in diesem Gottesdienst, in dieser Andacht, mal zu fragen, wo ist mein Platz? Wo kann ich mich einbringen in Gemeinde, im Reich Gottes? Denn eins ist klar, jeder von uns ist wichtig, jeden von uns nimmt Gott ernst und jeden von uns hat Jesus mit seinem Blut erkauft. Wenn wir also eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen haben, sagt die Bibel, sind wir Gottes Kinder. Und so gilt uns allen, ob wir Papst oder Bettler sind, ob Bischof, Pfarrer, Pastor oder Diakon, ob wir Leiter oder Schüler sind, Lektor oder Zuhörer. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Mehr ist nicht drin. Aber auch nicht weniger. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das wiederum heißt, jeder von uns hat die volle Aufmerksamkeit Gottes. Er schaut dich an, weil er verliebt ist in seine Kinder. Jeder von uns hat die volle Aufmerksamkeit und die Zuwendung Gottes. Und wenn es heute um das fehlende Puzzleteil geht, dann bin ich vielleicht manchmal dieses fehlende Puzzleteil. Ich bin gefragt, meinen Platz einzunehmen an dem Ort, wo Gott mich haben will. Und ihr wisst, so ein Puzzleteil, ja, sieht schon komisch aus, wenn ein Teil fehlt, oder? Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, wer gepuzzelt hat oder so, wenn man das letzte Teil nicht findet. Irgendwie denkt man, boah, war alles umsonst. Irgendwas fehlt an dem Teil. Deswegen ist es so wichtig, dass ich verstehe, ich nehme meinen Platz ein, um etwas zu vervollkommnen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Wisst ihr, dass es drei Buchstaben gibt? Dahinter kann man ganze Völkerstämme verstecken. Diese drei Buchstaben heißen M-A-N. Man müsste mal den Gemeinderaum aufräumen. Zu Hause, man müsste mal die Spülmaschine ausräumen. Wer auch immer dieses M-A-N ist, man müsste mal. Ne? Und so kommen wir sehr schnell dahin, wenn wir über Gemeinde reden, dass jeder Einzelne gefragt ist. Ja? Deswegen habe ich auch gesagt, da predige ich euch mit Du an, weil Gott uns persönlich meint. Zu jedem Einzelnen von uns möchte Gott eine persönliche Beziehung. Und wenn du dein Leben auf Christus, mit deinem Leben auf Christus bezogen bist, dann werden dich die Dinge, die diese Welt beeindrucken oder die uns in dieser Welt gefangen nehmen, werden dich zunehmend unbeeindruckt lassen. Dann kommt es nicht mehr darauf an, was man über dich sagt oder denkt. Du bist dann nicht mehr abhängig von der guten Meinung und Akzeptanz anderer Menschen, weil du bereits die volle gute Meinung und Akzeptanz von Gott hast. Und das ist ein absolutes Geschenk. Ihr Lieben, wenn ihr morgens aus dem Haus geht und es morgens schon so richtig satt habt, und das meine ich positiv, weil ihr schon morgens satt seid an der Liebe Gottes, an der Zuwendung Gottes, dann erwartest du das nicht mehr von deiner Umgebung. Und das ist das, wie wir Gott dienen können. Gott füllt unseren Mangel aus an Liebe, an Zuwendung. Und mit diesem ausgefüllten Leben kann ich in den Tag starten, kann ich meinen Platz in der Gemeinde einnehmen. Bist du aber noch abhängig davon, was andere über dich denken, wie du ankommst? Vergleichst du dich ständig mit anderen, dann gibt es im Ergebnis nur zwei Möglichkeiten. Entweder du scheiterst, weil du im Vergleich mit anderen ein Versager bist, dich als Versager siehst, oder du wirst hochmütig. Und dann hast du ein echtes Problem. Dazu sage ich später was. Drehen sich deine Gedanken ständig darum, dass du wieder versagt hast und Fehler gemacht und völlig unwürdig bist, wisst ihr, solche Gedanken erzeugen logischerweise Minderwertigkeitskomplexe. Man beginnt zu denken, ich bin nicht so gut wie dieser oder jene, ich kann nicht so gut Flöte spielen, ich kann nicht so gut dies oder... Wenn man sich vergleicht, die Vergleichen ist immer doof. Also entweder du schneidest dauernd schlecht ab oder du meinst, wir sollten alle erstmal in meine Bettlänge kommen, ja? In meine Lebenserfahrung, ne? Es wird immer schief ausgehen. Eine Mitarbeiterin unserer Jüngerschaftsschule sagte mal, als ihr etwas nicht gelungen war, oh Mann, bin ich blöd. Worauf die Stimme ihrer Mutter aus der Küche ertönte, ich habe keine blöden Kinder. Und ihr Lieben, Gott sagt das Gleiche über uns. Okay? Gott sagt das Gleiche über dich. Gott sagt dir, ich habe keine blöden Kinder. Gott hat dich nicht errettet und beiseite gestellt und dann gesagt, aber halt still. Fass ja nichts an. Nicht, dass du noch irgendwas kaputt machst und warte geduldig, bis ich wiederkomme. Sondern Gott hat jedem von uns Gaben und Aufgaben gegeben. Und dabei ist es völlig uninteressant, ob du eine Gabe hast oder zehn. Die Bibel sagt das, ja? Da gibt es da dieses Gaben verteilen, Talente verteilen, an der eine bekommt eins, an der andere zehn. Und in diesem Gleichnis ist nicht die Rede davon, ach, der hat nur eins, ich habe nur eins und der andere hat zehn, sondern die Frage an die Gabenempfänger war, bei allen treu zu sein, mit dieser Gabe, das auszuführen, was Gott dir gegeben hat. Und das kann bei einem viel sein und beim anderen wenig. Und wem viel anvertraut ist, sagt die Bibel, von dem wird man umso mehr fordern. Also Vorsicht mit der Frage nach mehr, okay? Lieber in dem bleiben, was Gott uns gegeben hat. Ein Perfektionist macht alle Dinge richtig, aber ein Jünger Jesu macht die richtigen Dinge. Das macht den Unterschied. Er macht sie vielleicht nicht alle richtig, aber er will das Richtige tun. Und ihr Lieben, als Jünger Jesu, sagt die Bibel, sind wir Lernende und Lernende machen Fehler. Ja? Wir dürfen Fehler machen, deswegen gibt es auch die Vergebung, dass wir einander vergeben. Ja, deswegen ist die Gemeinde auch zuallererst ein Ort der gelebten Vergebung, des Miteinanders. Wir dürfen Fehler machen, aber in unserem Herzen ist doch, wir wollen Gott dienen, wir wollen dem Nächsten dienen. Deswegen die Aufforderung, liebe und diene Gott, wie du bist und warte nicht, bis du dich heilig und würdig genug fühlst. Und eins sollte uns klar sein. Um andere zu segnen, musst du auch selbst gesegnet sein. Wenn man den Wasserhahn aufdreht, wer wird zuerst nass? Der Wasserhahn. Und wenn Gott durch dich einen anderen Menschen segnen will, wer wird zuerst gesegnet? Du. Deswegen können wir frei mit dem, was Gott uns anvertraut hat, dahin gehen an den Ort, wo Gott uns gesandt hat in der Gemeinde, um andere zu segnen. Weil die Bibel sagt, wir sollen es nicht tun aus der eigenen Kraft. Aus der eigenen Kraft, wenn ich aus der eigenen Kraft Menschen helfen will, entsteht immer Frustration, oder? Dann kommt mein Dienst nicht an, dann komme ich nicht genug Wertschätzung und dann werde ich missverstanden. Tun wir es aus der Kraft Gottes. Kann ich dienen, auch wenn mein Dienst nicht wahrgenommen wird? Welch ein Vorrecht ist es, zu wissen, dass Gott mich gebraucht, um andere zu segnen. Und das heißt, ich empfange zuerst und kann dann weitergeben. Und es braucht immer beide Seiten. Derjenige, der von Gott etwas empfängt und segnet, und derjenige, der den Segen empfängt. Hier ist mein Blick auf den Nächsten gefragt. Wie sehe ich meinen Nächsten? Hat er das überhaupt verdient, dass ich ihn segne? Ist jemand heute Nachmittag jemand hier in der Kirche, der meint, er hätte Gnade verdient? Nicht einer von uns hat Gnade verdient. Wenn wir Gnade verdienen müssten, wäre es keine Gnade, wäre es Leistung. Aber Gott in seiner Gnade hat uns befreit. Es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk kann ich weitergeben. Deswegen muss ich nicht fragen, hat der Nächste meinen Dienst überhaupt verdient? Oder muss ich an ihm erstmal herumdoktern und die geistlichen Stellschrauben suchen? Jede Gemeinde hat ihren Weg und ihre Geschichte, und auch diese Gemeinde hat eine sehr interessante Geschichte. Sie erlebt Wachstum, musste sich Strukturen geben und Ordnungen. Alles, was wächst, auch im Reich Gottes, braucht Ordnung, weil Ordnung immer auch Halt vermittelt. Ja? Also wer sich da meint, man kann Gemeinde gründen, bauen ohne Ordnungen, das haut nicht hin. Wir brauchen gute Ordnungen. Die Ordnungen dürfen nur nicht zum Ersatz werden. Das ist das Thema. Ja? Da wird etwas festgelegt und dann gibt es Gewohnheiten, auch in den Gemeinden, im Miteinander. Die können gut oder nicht so gut sein. Dann gibt es Vorstellungen, wie man Gemeinde miteinander lebt. Aber wenn nun einer versucht, den anderen in seine Vorstellung hineinzupressen, an ihn herumzudoktern, herumzumägeln, herumzukommandieren, dann hat man vielleicht seinen Willen durchgesetzt, aber in dieser Konstellation gibt es immer zwei Verlierer. Die einen, welche sich ständig unterwürfig bemühen, ja nur dem Bild, den Anforderungen gerecht zu werden und alles zu tun, was man von ihm erwartet, und der andere, der andere Teil, der nie zufrieden ist. In einem solchen Miteinander gibt es immer einen Stärkeren und einen Schwächeren, grundsätzlich zwei Verlierer. Der eine, der nie zufrieden ist, und der andere, der nie das Maß erreicht. Im Übrigen, ihr lieben Ehemänner, das gilt auch für den Umgang mit unseren Ehefrauen und Kindern. Im Übrigen, ihr lieben Ehefrauen, das gilt auch im Umgang mit den Männern und den Kindern. Im Übrigen, ihr lieben Schwiegereltern, Omas und Opas, das gilt für uns alle im Miteinander. Möchtest du mit jemandem zusammenleben, der ständig nur ningelt, nörgelt, dauernd am Kritisieren und Meckern ist? Nein, deine Frau auch nicht. Dein Mann auch nicht. Deine Kinder nicht. Und wir in der Gemeinde auch nicht. Niemand möchte mit jemandem zusammen sein, der dauernd nur am Ningeln und am Meckern ist, oder? Das Geheimnis für ein gutes Miteinander, ob nun in der Familie oder in der Gemeinde Gottes, liegt darin, den anderen freizugeben zu Gott hin, ihn also nicht zu einer Kopie meiner Vorstellung zu machen, sondern das Vertrauen zu haben, dass Gottes liebevolle, starke Kraft auch ihn berührt und verändert. Auch wenn das Geduld und Zeit erfordert. Es fängt damit an, dass jeder von uns sich persönlich aufmacht zu Gott hin und sagt: Jesus, hier bin ich mit all meinen Fehlern und Schwächen, aber mit wahrhaftigem und aufrichtigem Herzen dir, Jesus, nachzufolgen und alles mir Mögliche in meine Berufung zu investieren, damit ich meinen Platz ausfülle und andere durch mich gesegnet werden. So sagt das Wort Gottes, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Wenn du also dein Herz ehrlicherweise darauf ausgerichtet hast, mit Gott im Alltag zu leben, wenn du korrekturbereit bleibst, egal wie jung oder alt, wie erfahren oder unerfahren du bist, dann hat Gott immer die Möglichkeit, dich zu lenken und zu leiten. Und ob unser Christsein echt ist, getragen und erfüllt mit der Liebe Gottes, wird auch daran erkannt, mit welcher Haltung ich über die anderen rede. Seien es die Mitarbeiter in der Gemeinde, die anderen Schäfchen, die anderen Puzzleteile, ja. Der ist nur blauer Himmel bei dem zu sehen, da ist gar nichts auf dem Bild, ja. Und das andere Puzzleteil sagt, ich habe wenigstens eine Blume, ja. Ich bin schon ein bisschen, ich zeige ein bisschen mehr, aber da ist noch. Aber wir merken, indem wir über andere reden, versuchen wir von uns selbst wegzulenken. Und indem wir uns über andere stellen, sagt die Bibel, bekommen wir ein echtes Problem. Wir lesen im 1. Petrus 5,5, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und bei Jakobus ist das ähnlich nochmal, es gibt es so reichlicher Gnade, darum sagt die Schrift, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ihr glaubt gar nicht, was da im Urtext steht. Für Gott widersteht dem Hochmütigen. Im Urtext steht, sich im Krieg gegen jemanden befinden, sich entgegenstellen, sich jemanden kampfbereit entgegenstellen, sich gegen jemanden aufstellen, sich auflehnen, widerstehen oder ankämpfen. Was bedeutet das? In dem Augenblick, wo Hochmut in meinem Herzen ist gegenüber einer anderen Person in der Gemeinde, rüstet sich Gott zum Kampf gegen dich. Das ist ungefähr dieses Bild. Wir haben noch vier Kinder, sind inzwischen ausgezogen, waren alt genug. Der Älteste sitzt am Tisch und der Jüngste, und der Älteste fängt, wie es manchmal unter Geschwistern so ist, ja, der Älteste fängt an, den Jüngsten so ein bisschen, ne? Du guckst dir das eine Weile an und dann guckst du den Ältesten so an und sagst, du, wenn du Stress mit mir haben willst, mach weiter. Und das meint die Bibelstelle. In dem Augenblick, wo ich mich über andere überhebe, nimmt dich Gott ins Visier und sagt, willst du Stress mit mir? Ihr Lieben, in dem Augenblick, wo sich mein Herz erhebt gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester, weil ich vermeintlich heiliger oder gerechter bin oder alles ein bisschen richtiger mache, habe ich ein echtes Problem, dann stellt sich Gott zum Kampf auf. Um bei diesem Bild des Puzzles zu bleiben, indem ich versuche, ein Puzzleteil an einer falschen Stelle in das Puzzleteil zu pressen, wird immer Stress erzeugt. Schmerz erzeugt, sowohl bei dem Puzzleteil, was da gar nicht hinpasst, als auch bei den Puzzleteilen darum herum, ja. Das Puzzleteil passt nun mal nur an eine Stelle. Du kannst es nicht nehmen und nach deiner Vorstellung nehmen und irgendwo anders hineinpressen. Das gilt auch für mich. Indem ich versuche, eine Stellung einzunehmen, einen Dienst auszuführen, welcher nicht für mich gedacht ist, verursache ich Schmerzen bei mir und meiner Umgebung. Wir lesen im Petrusbrief, niemand leide unter euch als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter. Das streiche ich jetzt mal aus, okay? Die Bibelstelle geht weiter. Oder als jemand, der in ein falsches Amt eingreift. Das ist interessant, oder? Es gibt Leiden in der Gemeinde, weil Leute an falschen Positionen sitzen. Weil sie meinen, sie müssten das unbedingt machen. Und man spürt das bei Politikern, bei Chefs, bei Lehrern, Pastoren, Pfarrern, Leitern, bei allen, überall. Es ist ein Unterschied, ob jemand versucht, ein Amt auszufüllen oder ob ihn das Amt ausfüllt. Es ist ein Unterschied, ob jemand versucht, eine Position auszufüllen, die von Gott gar nicht gedacht war für ihn. Weil dann ist Kampf. Dann ist Krampf. Alles, was ich mir nehme, an mich reiße, das muss ich verteidigen. Was ich von Gott geschenkt bekomme, kann ich behalten und kann es wieder loslassen, in dem Wissen, dass Gott mein Versorger ist in allen Bereichen meines Lebens. Dann kann ich dienen mit der Würde Gottes. Ich kann den Platz einnehmen, den Gott mir zugewiesen hat. Und da ist es völlig unerheblich, ob jemand hier vorne steht oder im Vorfeld des Gemeindefestes die Toiletten geputzt hat oder vorbereitet hat. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, mein Dienst ist wichtig, Gott sieht mich, Gott liebt mich, ja, dann kann ich den einfachsten Dienst gut gestalten. Es wird immer die Starken und die Schwachen in der Gemeinde geben. Auch immer Arme und Reiche. Gott hat das so gewollt. Warum? Damit ein Ausgleich stattfindet. Denn der Schwache ist dazu da, den Starken zu segnen. Und der Arme ist dafür da, den Reichen zu segnen. Glaubt ihr nicht, ja? Doch, steht in der Bibel. Der Arme ist dafür da, den Reichen zu segnen. Es gab bei den Juden, im alten jüdischen Volk, gab es den sogenannten Schnorrer. Kennt ihr den? Kommt euch das bekannt vor? Schnorrer, etwas schnorren? Der Schnorrer ging nämlich zu dem Reichen, klopfte an seiner Tür und sagte, ich will dich segnen, gib mir. Ja, weil in der Bibel steht, dass der Reiche gesegnet ist, wenn er dem Arm gibt. Und der Schnorrer hat das verstanden. Er hat gesagt, hey, ich will dich segnen. Es wird immer Arme und Reiche geben und wir werden im Laufe unseres Lebens auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite, ihr Lieben. Die Bibel sagt, gesegnet ist, wer dem Armen gibt, indem du dich des Bedürftigen erbarmst, hat Gott eine Möglichkeit gefunden, dich zu segnen. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm geben, was er Gutes getan hat, wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Und niemand von uns ist immer nur arm oder nur reich. Wir sind im Reich Gottes immer beides. Zum Schluss ein paar Punkte. Was kann es für uns bedeuten, den Platz einzunehmen? Der erste Punkt, deine persönliche Beziehung zu Gott im Alltag ist das Wichtigste überhaupt. Mach es nicht kompliziert oder deine Zeit mit Gott hängt von irgendwelchen Formen und Zeiten abhängig. Gott ist an dir zuerst interessiert, nicht an deinem Dienst. Zuallererst ist Gott an uns interessiert, ganz persönlich. So wie du dich durch den Tag mit Menschen unterhältst, kannst du auch mit deinem Vater im Himmel reden. Lebe dein Leben so, der nächste Punkt, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst, während du gleichzeitig den Herzschlag Gottes vernimmst. Wer Jesus nachfolgt, 100%, wird nicht weltfremd. Jesus war nicht weltfremd. Er bekam die Not der Menschen um sich herum mit. Aus seiner Beziehung zu seinem Vater heraus konnte er ihnen dienen. Nächster Punkt, suche nicht zuerst das große, in der Ferne liegende Ziel. David hat auch nicht zuerst Goliath besiegt, sondern erstmal Schafe gehütet. Und wer im Geringen treu ist, den kann Gott über mehr setzen. Vergleiche deinen Dienst nicht mit anderen, entweder du wirst hochmütig oder frustriert. Den Dienst, welchen Gott für dich vorgesehen hat, kannst du richtig ausfüllen. Du bist ein Original Gottes und Gott verteilt seinen Dienst nicht von der Stange. Jetzt habe ich hier fett gedruckt stehen. Wenn du nichts Außergewöhnliches tun kannst, dann tue das Einfache außergewöhnlich. Ich gucke auch Filme, ja, vielleicht ihr welche, es gibt so Filme, die ich früher geguckt habe, ab und zu noch heute gucke. Kennt jemand den Film Der Prinz aus Zamunda? Dürft euch ruhig heimlich melden. Ich finde diesen Film genial. Ja, so ein reicher Prinz von irgendeinem afrikanischen Volk, ist ja nur erfunden, macht ja nichts, ja, sucht sich will sich seine künftige Frau selber aussuchen, landet in Queens, irgendeinem verrufenen US-Stadtteil, was weiß ich, lernt dort ein Mädel kennen und ihr Vater hat so ein Fastfood-Restaurant, McDowell. Jedenfalls, er heuert dort an, wird angenommen mit seinem Freund und er fängt dort an zu putzen. Der Prinz putzt, er wischt, macht den Mülleimer sauber, immer so vor dieser Angebeteten da, ja. Und dann endlich kommt es zum allerersten Date. Und das allererste, was sie zu ihm sagt, ist, ich habe noch nie jemanden mit solch einer Würde Fußboden mischen sehen. Ihr Lieben, das soll man über unseren Dienst sagen, egal was wir tun. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Lasst uns unseren Dienst mit Würde machen. Und wenn du nichts Außergewöhnliches tun kannst, dann putze die Klos außergewöhnlich. Dann tue das Einfache außergewöhnlich. Warte nicht auf die perfekten Umstände, um Gott zu dienen, sie werden niemals kommen. Da, wo du gerade bist, diene Gott mit deiner großen oder kleinen Kraft. Gott liebt es, unsere Unvollkommenheiten auszugleichen. Seine Kraft ist im Schwachen mächtig. Und dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Sich vor Gott zu demütigen, bedeutet nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern anzuerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Das ist Demut. Sich vor Gott zu demütigen, bedeutet nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern anzuerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche die Hilfe Gottes. Und ihr Lieben, ich brauche die Hilfe von euch. Wir brauchen die Hilfe untereinander. Auch das ist Demut in der Gemeinde. Um Hilfe anzufragen. Sich dienen zu lassen. Und du kannst dir und der Welt und dem Reich Gottes und deiner Gemeinde keinen größeren Gefallen tun, als der Beste zu werden in deiner Berufung. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser menschliches Denken, der bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort hineinspricht in unser Leben, in unseren Alltag, in das Miteinander der Gemeinde. Und danke, dass du uns so siehst wie ein Puzzleteil. Und du hast heute zu uns geredet und bete, dass du uns die Augen öffnest, dass sich jetzt jeder von uns seinen Platz erkennt und ihn gerne einnimmt. Danke, dass wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern dass wir in Verbindung zueinander stehen, einander brauchen, einander dienen, einander ja, dienen dürfen, empfangen können. Und danke, dass es alles durch dich zusammengehalten wird, durch deine Liebe, durch deine Vergebung. Und so bete ich auch für diese Gemeinde hier, dass es wieder neu angezündet wird. Egal in welchen Umständen wir äußerlich leben, dass von dieser Gemeinde wieder auch neu Licht ausgeht in die Umgebung. Dass Menschen dazukommen, sich mit einfügen können an dieses Puzzleteil, dass sich wohlfühlen. Und dass von diesem Ort aus Licht und deine Botschaft ins Land geht. Danke, dass du uns angenommen hast, wie wir sind. Danke, dass deine Liebe uns verändert hat. Und danke, dass du uns gebrauchst an dem Ort, wo du uns hinstellst. Amen.